HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
Jens Martin Kruse ist der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. In diesem Jahr feiert er das 200-jährige Jubiläum seiner Kirchengemeinde. Damals, 1817, traute sich eine Handvoll Protestanten in Rom unter konspirativen Umständen den ersten evangelischen Gottesdienst zu feiern. Kaiser Wilhelm sorgte dann später auch für eine stattliche Kirche für die Lutheraner. Heute ist die Christuskirche die einzige evangelische Kirche der Welt, die schon 3 Päpste zum Gottesdienst empfangen hat, 2-mal mit Gastgeber Pfarrer Jens Martin Kruse. Für Camino in HR2 Kultur hat Klaus Hofmeister den Brückenkopf der Protestanten im katholischen Rom besucht.
Herr Pfarrer Kruse, wir stehen hier vor der Christuskirche in Rom und nach außen hin sehen wir ein großes Plakat, 500 Jahre Martin Luther, Martin Lutero. Sie machen aufmerksam auf das Jubiläum, auf das Reformationsjubiläum. Finden Sie Resonanz? Ist das hier in Rom ein Thema?
Ja, das Erstaunliche ist, das ist ein ganz großes und wichtiges und spannendes Thema. Wir hätten das selber am 31. Dezember 2016 nicht gedacht und sind also komplett überrascht, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Interesse, wie viel Wohlwollen, wie viel Neugier es gibt für Martin Luther, die Reformation und damit eben auch für uns als kleine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde hier in Rom.
Ihre Geschichte als Kirchengemeinde in Rom hat ja auch zumindest mal mittelbar mit Luther zu tun, denn Sie datieren sich zurück auf das 300. Jubiläum der Reformation. Was war damals der Anlass?
Das war genau der Anlass, dass man sich eben an die Anfänge der Reformation vor 300 Jahren erinnert hat, im Jahr 1817. Und diese Erinnerung gab sozusagen den Anstoß, den Mut für diese kleine Gruppe von evangelischen Christen hier in Rom sich zu versammeln. Damals war das nicht erlaubt. Wer nicht römisch-katholischen Glaubens war, durfte seinen Glauben in dieser Stadt nicht leben, nicht praktizieren. Und dieser äußere Anlass, 300 Jahre Erinnerung an die Anfänge der Reformation, war sozusagen der Startschuss. Und man hat sich versammelt im November 1817 in einer Privatwohnung, im Verborgenen, im Geheimen, so ein bisschen wie bei den ersten Christen in einer Hauskirche, und hat einen ersten Gottesdienst gefeiert in der evangelisch-lutherischen Tradition. Und von da an datiert die Geschichte unserer Gemeinde. Deshalb feiern wir in diesem Jahr ein Doppeljubiläum. Natürlich 500 Jahre Erinnerung an die Anfänge der Reformation, aber eben auch 200 Jahre Gemeindegeschichte hier in Rom.
Also ein Gottesdienst, der erste evangelische Gottesdienst in Rom?
Ganz genau. Vor 200 Jahren, am 9. November 1817, wurde zum ersten Mal in der lutherischen Tradition in Rom Gottesdienst gefeiert.
Ja, kaum zu glauben. Wir stehen jetzt hier vor der Christuskirche. Das ist eine Kirche, die sich in die römische Kirchenlandschaft so als romanischer Bau wieder ganz gut einfügt, ein stattlicher Bau. Erzählen Sie uns, wann es dazu gekommen ist, dass die Lutheraner sich auch wirklich zeigen konnten mit einer Kirche.
Das hat eine ganze Zeit gedauert. Fast die ersten 100 Jahre unserer Gemeindegeschichte bis zum Ersten Weltkrieg 1915 war die Gemeinde untergebracht in der preußischen, später in der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl hier in Rom. Die hatte einen sehr schönen Sitz, nämlich auf dem Kapitol, mitten im Zentrum der Stadt, auf dem wichtigsten Hügel. Und da hat die Gemeinde bis Pfingsten 1915 Gottesdienst gefeiert. Entscheidendes Datum für Religions- und Kultusfreiheit in Rom ist das Jahr 1870. Da ist Rom dann auch Hauptstadt geworden, des seit 1861 schon Vereinigten Königreichs Italien. Und von da an durften auch die nicht römisch-katholischen Gemeinden, Kirchen, Grundstücke erwerben und eigene Kirchen bauen. Die lutherische Gemeinde hat relativ lange gezögert, sodass der Grundstein für den Bau der Christuskirche hier an der Via Toscana, Via Sicilia, im Jahre 1911 gewesen ist. Also vor gut 100 Jahren hat man angefangen. 1914-15 war der Kirchbau fast abgeschlossen. Durch den Verlauf des Ersten Weltkrieges hat die Gemeinde aber die Kirche erst nach dem Ende des Krieges zurückbekommen und sie ist dann im Jahr 1922 geweiht worden.
Es ist eine noble Gegend, in der Sie hier angesiedelt sind, nicht?
Das stimmt heute. Als die Gemeinde das Grundstück zu Beginn des 20. Jahrhunderts gekauft hat, da war das hier einfach nur ein Park, eine Grünanlage. So auf der anderen Straßenseite liegt die Villa Borghese. Hier war die Villa Ludovisi, also der Park der Familie Ludovisi. Und das war außerhalb des Stadtzentrums. Nur deshalb hat die Gemeinde sich überhaupt so ein kleines Stück leisten können. Und heute ist die Stadt so über die Stadtmauer hinausgewachsen, dass wir mitten im Zentrum liegen.
Es gibt ja Stichwort Martin Luther, also das Plakat, vor dem wir hier stehen, 500 Jahre Martin Luthero. Es gibt ja inzwischen in Rom sogar einen Platz nach Martin Luther benannt. Was ist denn da passiert? Stecken Sie dahinter?
Wir stecken dahinter, ganz genau. Wir hatten eigentlich aus so einer Schnapsidee heraus gesagt, ach, es wäre doch schön, wenn es in Rom auch einen Platz gibt, der an Martin Luther erinnert. Und haben eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass sich das realisieren lässt. Wir haben dann angefangen, über mehrere Jahre, 3-4 Jahre Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Politiker sensibilisiert, da Unterstützung gefunden und dann überraschenderweise erleben dürfen, dass die Stadt Rom dem sehr aufgeschlossen gegenüberstand und uns ein tolles Angebot gemacht hat, denn diese Piazza Martin Lutero liegt auf dem Colle Oppio in Sichtweite des Colosseo, sozusagen mitten im Zentrum. Wir hätten gedacht, vielleicht irgendwo eine kleine Straße oder eine Stiege, so ganz unscheinbar. Nein, es soll ganz bewusst mitten im Zentrum sichtbar sein. Diese schöne Piazza konnten wir 2015 im September mit dem damaligen Bürgermeister Marino einweihen. Und wir versuchen ihn auch zu nutzen für bestimmte Veranstaltungen, Gottesdienste.
Jetzt gehen wir mal rein und können uns dann etwas ungestörter vom Straßenlärm unterhalten. So, wir sind jetzt in der Christuskirche und man muss noch einen oder zwei Namen vielleicht nennen, denn letztlich war Kaiser Wilhelm II., glaube ich, eine ganz wichtige Figur für die Repräsentanz der Lutheraner hier in Rom. Erzählen Sie mal, welche Bedeutung er hat.
Kaiser Wilhelm II. Ist im Grunde genommen der Gründungsvater, Impulsgeber dieses Kirchbaus. Er hat ihn finanziert, er hat aber auch selber Einfluss genommen auf das Bildprogramm und die Gestaltung dieser Kirche. Sie gehört in einen etwas größeren Kontext, also man kann also die Kirchen in Jerusalem auch mit dazu nehmen, die Erlöserkirche, die Kirche auf dem Ölberg. Und der Kaiser hat Wert darauf gelegt, dass man eine Kirche baut, die deutlich macht, dass die evangelischen Christen in Italien nicht zu Gast sind oder ein Fremdkörper, sondern genuiner Bestandteil der Kultur des Christentums in diesem Land. So, das sieht man draußen an den Christusfigur Petrus und Paulus, den beiden Stadtvätern. Und das sieht man hier drin auch an der Ausgestaltung der Kirche. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Apsis, wie man sie aus den frühchristlichen Basiliken in Rom gut kennt. In dieser Apsis ist ein Christusmosaik, das den Pantokrator, den auferstandenen Christus, zeigt, der zum jüngsten Gericht wiederkommt. Und der Kaiser selber hat den Entwurf für dieses Mosaik gezeichnet. Und er hat seinen Architekten Franz Schwechten zur Verfügung gestellt, genauso wie Berliner Kunsthandwerker und Mosaikkünstler, die diese Kirche so reich ausgestattet haben.
Franz Schwechten ist mit einer anderen Kirche in Berlin sehr stark verbunden, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, die ja jedes Kind in Deutschland auch kennt.
Ganz genau. Die alte Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche stammt von demselben Architekten wie unsere Kirche und es gibt auch so eine verborgene Verbindung nach Berlin an der Stelle.
Also es war schon sozusagen auch eine Demonstration, oder? Eine konfessionelle Demonstration von Seiten des Kaisers.
Er hat mit Sicherheit, war es ihm wichtig, dass die evangelische Kirche in Rom eben nicht nur verborgen in der Botschaft ist, sondern auch mit einem eigenen Kirchengebäude sichtbar in dieser Stadt vorhanden ist.
Was auffällt, wenn man in diese Kirche eintritt, ist es zunächst mal diese Apsis, die Sie eben schon angesprochen haben, nach einem Entwurf des Kaisers, also das ist ja wirklich spektakulär. Und ansonsten die Mosaiktechnik im Grunde das gesamte Dachgewölbe beherrscht. Das ist ja auch eine sehr kostbar anmutende Sache, nicht?
Das ist schon sehr prächtig. Man hat einen goldenen Mosaikhimmel über der gottesdienstfeiernden Gemeinde. Das ist zum einen eine Anleihe an die byzantinischen Einflüsse in Italien. Stichwort Byzanz, Ostrom, Ravenna. Aber es ist total natürlich auch eine theologische Aussage, eine Glaubensaussage. Das ist sozusagen die Perspektive, in der wir hier Gottesdienst feiern. Und schön ist es auch für uns heute immer wieder auch in der Ökumene hilfreich. Wenn jetzt katholische Christen, Italiener diese Kirche betreten, dann ist in der Regel der erste Eindruck, Mensch, das sieht ja aus wie bei uns. Und genau dieser Eindruck soll ja auch entstehen. Es ist derselbe Glaube, der uns verbindet und den wir leben und feiern. Und von daher hilft uns auch an der Stelle sehr diese Kirche.
Also interessant, zumindest in der Argumentation, die Sie jetzt vorstellen, wäre es dann ja so, dass dieses hier keine konfessionelle Gegendemonstration ist, sondern eher sozusagen ein Symbol auch schon architektonisch, das die Einheit sucht.
Also das entspricht sowohl der Kirchbaupolitik der Hohenzollern, die also versucht haben, durch ihre Kirchbauten auch immer über die konfessionellen Grenzen und Trennung hinweg wieder zurückzukommen ins frühe Christentum, sozusagen ins gemeinsame Erbe. Und natürlich ist das heute die Identität dieser Gemeinde, die sich ganz bewusst auch als eine Gemeinde versteht, die sehr intensiv und sehr stark die Ökumene hier in Rom fördert und unterstützt. Und heute, glaube ich, haben wir tatsächlich die Aufgabe, gemeinsam den Glauben zu leben. Die Unterschiede zwischen den Kirchen sind heute so diffizil und kleinteilig, dass sie im Grunde genommen vielen Menschen nicht mehr zu vermitteln sind. Und ich denke, auch viele haben recht, wenn sie das von uns einfordern, dass wir tatsächlich den einen Jesus Christus bezeugen.
Herr Pfarrer Kruse, wenn Sie jetzt nochmal in die Kirche gehen, wir können jetzt keine detaillierte Führung machen. Wir haben über die Apsis gesprochen, wir haben über das Dachgewölbe gesprochen mit dieser wunderbaren Mosaiktechnik, mit diesem Goldglanz. Gibt es andere Dinge, auf die Sie mich aufmerksam machen wollen, wenn Sie mal ganz schnell das Wichtige sagen?
Es gibt zwei, drei Traditionslinien in unserer Kirche, die wichtig sind. Die würde ich Ihnen gerne zeigen.
Da gehen wir mal hin.
Wir stehen hier bei dem Taufbecken auf der linken Seite in unserer Kirche. Und mit diesem Taufbecken hat es eine besondere Bewandtnis, weil diese Kirche verborgene Beziehungen, Verbindungslinien auch zu den Luther-Gedenkorten in Mitteldeutschland hat. Und so ist zum Beispiel dieses Taufbecken der Gemeinde geschenkt worden von der Stadt, in der Luther geboren und am Tag nach seiner Geburt auf den Namen des Tagesheiligen getauft wurde, also aus Eisleben. Und dasselbe gilt auch für den Altar in der Apsis. Dieser Altar verbindet die Gemeinde mit der Stadt Erfurt, denn in Erfurt ist Luther ins Kloster eingetreten, ist zum Priester geweiht worden, hat zum ersten Mal vor dem Altar gestanden. Deshalb kam sozusagen das Geschenk dieses Altars aus Erfurt. Von der Kanzel gilt es auch, die ist der Gemeinde finanziert worden von der Stadt Magdeburg. Da ist er zur Schule gegangen. Und im großen Kirchturm hängen drei Glocken. Die sind damals, als sie 1914 hier aufgehangen wurden, eine Kopie gewesen des Geläutes der Wittenberger Schlosskirche. Also der Kirche, wo Luther möglicherweise seine 95 Thesen hat anbringen lassen. In Wittenberg sind allerdings die Glocken der Schlosskirche im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen worden, sodass wir mit einem Schmunzeln sagen, unsere Glocken sind von der Kopie zum Original geworden. Wer Luthers Glocken hören will, die Glocken der Schlosskirche, der kann das eigentlich nur bei uns tun. Eine dritte wichtige Besonderheit unserer Gemeinde möchte ich Ihnen noch zeigen, und das hängt mit der Ökumene zusammen.
Gerne.
Die Christuskirche hier in Rom ist die einzige Kirche auf der ganzen Welt, in der schon drei Päpste evangelisch-lutherischen Gottesdienst gefeiert haben. Also da sieht man so ein bisschen die Bedeutung dieser kleinen Gemeinde hier in Rom für die gesamte Ökumene. Und hier erinnert eine Tafel an den ganz historisch bedeutsamen Besuch von Papst Johannes Paul II. Im Jahre 1983. Und dasselbe gilt von dem Besuch von Papst Benedikt XVI. 2010 hier in unserer Kirche.
Und da waren Sie bereits Pfarrer. Das haben Sie persönlich gemanagt und erlebt.
Genau, das habe ich mit vorbereiten dürfen und mit erleben und gestalten dürfen. Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben immer gesagt, und ich glaube, das zeichnet diese Gemeinde auch aus, auch wenn Päpste zu Gast sind, machen wir genau das, was wir sonst jeden Sonntag auch machen. Nämlich in möglichst guter Qualität Gottesdienst zu feiern. So, und das haben wir mit Benedikt gemacht und das haben wir auch mit Franziskus so gemacht.
Mhm. Papst Franziskus war im November 2015 hier. Das war der dritte Papst, der zweite, den Sie persönlich erlebt haben.
Der, glaube ich, wirklich spektakulär zu nennen, der Besuch von Papst Franziskus, weil Papst Franziskus im Vorfeld signalisiert hatte, dass sein eigentliches Interesse darin besteht, Menschen der Gemeinde kennenzulernen. Es gab erst einen Dialog zwischen Gemeinde und Papst. Wir hatten uns überlegt, dass die erste Frage, die unser Sohn dann gestellt hat, der war da 10, eine Frage sein muss, die sozusagen das Eis bricht. Und es war die Frage, was dem Papst eigentlich am meisten Freude am Papstsein macht. Er musste sehr schmunzeln, kam ins Lachen, als der Julius diese Frage stellte und die Gemeinde auch. Und von daher war einfach eine unglaublich gute Grundstimmung.
Was hat er geantwortet?
Er hat eine sehr schöne Antwort gegeben, die Kinder gut verstehen konnten, die aber auch theologisch sehr bedeutsam ist. Er hat das verglichen mit einem italienischen Mittagessen. Man isst sich durch die verschiedenen Gänge durch und als Kind, aber auch als Papst, freut man sich auf das Dolce, auf den Nachtisch. Er hat gesagt, das Dolce, das ist das, was mir am meisten Freude macht. Und das ist mit Kindern Katechese machen, Kranke besuchen, ins Gefängnis gehen, zu predigen. Also er hat deutlich gemacht, Papst sein heißt für ihn Pfarrer sein, Gemeindepfarrer sein, Pastor, Hirte sein. Das war schon sehr bewegend, wenn sozusagen das Oberhaupt der römisch-katholischen Weltkirche sagt, also so wie du Gemeindepfarrer sein, hat von mir immer als Fratello Pastore oder Mio Fratello Pastore gesprochen. Das war schon eine starke Aussage. Die zweite Frage war die inhaltlich schwierigste Frage, denn sie fragte nach den Möglichkeiten, wie konfessionsverbindende Ehen gemeinsam Abendmahl feiern können.
So. Das ist ja eine Realität, die Sie in Ihrer Gemeinde auch vorfinden, oder?
Genau, das ist für viele Menschen meiner Gemeinde schmerzvolle Wirklichkeit, dass man zwar im Alltag alles miteinander teilt, Freud und Leid, aber am Sonntag dann in verschiedene Kirchen gehen muss. Wir hätten gedacht, wären damit auch völlig zufrieden gewesen, wenn der Papst sagt, ja, es tut mir leid, aber diese Frage ist so kompliziert und braucht noch so viel Nachdenkens, ich kann dazu nichts sagen. Das Besondere an diesem Papst, glaube ich, liegt auch darin, dass er zum einen sich dieser Verantwortung gestellt hat und zum anderen, und das ist, glaube ich, wirklich entscheidend, als Seelsorger darum weiß, wie schmerzlich diese Frage ist für viele Menschen. Und von daher hat er dann sich in eine Antwort hineingetastet und zwei Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir innerhalb eines überschaubaren Zeitraums dann auch zu Möglichkeiten eucharistischer Gastfreundschaft in beiden Kirchen kommen können, indem der Papst uns daran erinnert hat, dass wir als Christen in derselben Weise durch die Taufe in den Leib Jesu Christi aufgenommen sind. Wenn wir aber, ob katholisch, evangelisch, zu dem einen Leib Jesu Christi gehören, dann kann es unter uns, sagt Papst Franziskus, nicht so große Unterschiede geben, dass wir nicht auch miteinander das Abendmahl feiern können. Er hat also dazu aufgerufen, neu über tatsächlich auch die Bedeutung der Taufe nachzudenken und sie ernst zu nehmen. Und er hat daran erinnert, dass es letztendlich eine Gewissensentscheidung ist. Das heißt, Ehepaare müssen diese Frage miteinander klären, im Gespräch mit ihren Gemeindepfarrern und letztlich dann vor Gott zu einem Ergebnis kommen. Und wenn die Entscheidung ja lautet, wir wollen und können das verantworten, dann hat der Papst gesagt, Andate avanti, dann geht weiter. So, also da hat er, glaube ich, zwei Türen geöffnet. Das i-Tüpfelchen der ganzen Geschichte war halt dann, dass er mir am Ende der Begegnung einen Abendmahlskelch geschenkt hat.
Können wir den sehen?
Den können wir sehen, der steht bei mir im Büro, weil der ja nicht so groß ist, dass er gegebenenfalls auch mal mitgenommen werden könnte, entwendet werden könnte. Aber wir nutzen ihn jeden Sonntag im Gottesdienst. Wir feiern also mit diesem Kelch, den Papst Franziskus uns geschenkt hat, immer Abendmahl jetzt.
Ja, wir sind jetzt in Ihrem Büro, da lagert aus Sicherheitsgründen der Messkoffer mit dem Kelch, das Geschenk von Papst Franziskus an die evangelisch-lutherische Gemeinde hier in Rom. Im November 2015 gab es dieses Geschenk. Man sieht hier auf dem Koffer, dass es ein päpstliches Wappen trägt. Und das zeigt schon, dass da der Schenkende sich verewigt hat.
Genau, also schon allein der Koffer macht Freude. Also das sieht irgendwie schon wirklich gut aus, aber der Inhalt ist dann noch viel schöner. Ist ein ganz reich gestalteter Abendmahlskelch, den Papst Franziskus uns geschenkt hat. Und er hat mit diesem Geschenk dann nochmal in symbolischer Weise zum Ausdruck gebracht, was er eben in dem Dialogteil bei der Begegnung bei uns auch gesagt hat. Und mit diesem Geschenk macht er, glaube ich, deutlich, auch wenn es gegenwärtig noch keine Abendmahlsgemeinschaft gibt, ist es doch die Hoffnung, die uns verbindet, dass es eines Tages möglich sein wird und auch der Auftrag, den wir als Kirchen haben, nicht nachzulassen, alles dafür zu tun, dass man eben möglichst bald auch gemeinsam Abendmahl feiern kann. Und als wir jetzt im April 200 Jahre evangelische Gemeinde gefeiert haben mit den beiden deutschen Botschafterinnen hier in Rom. Da war auch Kardinal Kaspar eingeladen, ein Grußwort zu halten. Und der hat in diesem Grußwort doch seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass es in diesem Jahr noch möglich sein könnte, eine Lösung zu finden.
Prima, vielen Dank, dass Sie uns das gezeigt haben hier, dieses kostbare Stück. Sie sind ja so ein bisschen der lutherische Brückenkopf hier in Rom und füllen das offenbar mit Ihrer Person auch so aus, dass Sie da recht klug und erfolgreich agieren. Sonst würden die Päpste sich nicht die Klinke bei Ihnen in die Hand geben. Aber was heißt das denn so im Alltag, wenn Sie im Grunde so Kontakte pflegen in die katholische Kirche hinein? Auf welchen Ebenen können Sie da wirken?
Doch, die besondere Chance, die Rom bietet, ist, dass wir die Ökumene Tag für Tag leben. Und zwar auf allen Ebenen. Ob das in der Pfarrei ist, ob das in bestimmten geistlichen Gemeinschaften in Rom ist, ob das auf Ebene der Hauptkirchen ist oder in der Kurie mit den Kardinälen und Bischöfen und zum Teil auch mit dem Papst Franziskus. Das gibt es eben nur einmal auf der Welt, dass alle christlichen Kirchen in dieser einen Stadt versammelt sind und eben nicht nebeneinander herleben, sondern miteinander. Und das ist ganz international, das ist ganz bunt, das ist sehr innovativ und oft auch sehr mutig. So, und von daher bin ich eigentlich ständig ökumenisch unterwegs. Ein Großteil unserer Gemeindearbeit steht in einem ökumenischen Kontext. Aber es sind im Lauf der Zeit sehr, sehr viele gute Kontakte, Freundschaften entstanden zu ganz unterschiedlichen christlichen Kirchen. Natürlich viele zu Würdenträgern der römisch-katholischen Kirche, aber genauso auch zu Orthodoxen oder Armeniern, Melkiten oder wo auch immer. Und das ist das Riesenfund, was Rom hat. Dass hier Ökumene eben nicht einfach nur mal so ein besonderes Ereignis ist, einmal im Jahr, sondern Tag für Tag. Und diese Verstetigung der ökumenischen Kontakte, glaube ich, ist der Nährboden, aus dem eben sehr viel wachsen kann.
Gibt es eigentlich auch Widerstände aus Ihren eigenen konfessionellen Reihen? Denn wenn Sie hier die Päpste hofieren in Rom, ja, dann kann es ja sein, dass die Reaktion kommt, ja, da wird ja natürlich eine Grunddifferenz zur katholischen Kirche im Grunde überspielt. Denn das Amt, gerade auch das Amt des Papstes, so wie es die katholische Kirche versteht aktuell, ist natürlich hoch anstößig für Protestanten und bleibt es ja auch, oder?
Ich würde denken, zumindest seit dem 13. März 2013, der Papstwahl von Franziskus, hat sich da grundlegend was verändert im Verständnis des Papstamtes. Und ich glaube nicht, dass man ihm von evangelischer Seite heute absprechen kann, dass er sein Amt nicht evangeliumsgemäß leben würde. Also ich glaube schon, dass da jetzt jemand auf dem Stuhl des Petrus sitzt, der da ganz biblisch und evangeliumsgemäß seinen Dienst, seinen Auftrag ausfüllt. Damit fallen eine Vielzahl von protestantischen Vorurteilen auf einmal in sich zusammen. Ich glaube, dass da es notwendig ist, dass auch die evangelischen Kirchen anfangen, neu darüber nachzudenken, ob so ein Einheitsdienst auf universalkirchlicher Ebene nicht heutzutage wirklich wichtig ist, damit die Stimme des Christentums überhaupt noch in den globalen Diskussionszusammenhängen gehört wird. Mit jemandem wie Papst Franziskus kann ich gut leben, können viele Menschen in unserer Gemeinde gut leben und wir schätzen ihn sehr. Wenn da jetzt jemand sich dran ärgert, dann stehen wir da ziemlich entspannt drüber.
Herr Pfarrer Kruse, als Sie 2016 mit dem Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurden, also eine hohe Ehrung für diese Funktion oder diese fast kirchendiplomatische Funktion, die Sie ja auch haben in der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom, da klang in der Begründung oder in der Laudatio durchaus an, dass Ihre Arbeit hier sehr, sehr geschätzt wird, aber dass man sich wünschen könnte, dass Sie in Deutschland mehr Gehör fänden. Haben Sie den Eindruck, Sie könnten auch noch mehr gehört werden?
Wir haben das Gefühl, dass in Rom wir gleichsam exemplarisch vorleben, was in der Ökumene heute möglich ist und da vielleicht schon manche Schritte voraus sind. Rom ist insofern ein guter Ort, weil das Argument, was wir häufig hören, was würde Rom dazu sagen in Deutschland, hier nicht von Belang ist. Wer sieht, wie viele Menschen ökumenische Gäste bei Papst Franziskus eingehen und wie er ganz unbekümmert Ökumene lebt und gestaltet, dem gibt das hier in Rom zumindest sehr viel Mut, das auch so zu tun. Auch das, glaube ich, ist ein Punkt, den man auch in anderen Ländern vielleicht noch ein Stück intensiver wahrnehmen kann. dass Papst Franziskus heute der entscheidende Impulsgeber der Ökumene ist, dass das ernst gemeint ist, dass ihm das am Herzen liegt und dass er sich immer wieder auf den Weg macht, dass er aber auch Menschen braucht, die seine Impulse aufnehmen. Und das, glaube ich, könnte im deutschen Kontext noch stärker geschehen.
Nachgefragt. Klaus Hofmeister im Gespräch mit Pfarrer Jens Martin Kruse, Pfarrer der Evangelischen Lutherischen Gemeinde in Rom.